ich gebe zu, ich hätte jetzt eigentlich lieber der Christina weiter zugelassen. Sie hat so eine freundliche Art, wegen dieser Hoffnung, die Freude auf die Hoffnung, die wir haben. Und jetzt kommt man nicht, das ist ein bisschen eine ernstere Sache. Darum, ja. Aber ich mache es jetzt gleich, gell? Es gibt ja weitere Gottesdienste, die noch wieder anders sind. Jedes Mal halt immer wieder. Ich lese euch den Text aus dem Römerbrief von Paulus, 12. Kapitel, ab Vers 11. Er sagt, jetzt kommt es eben ein bisschen ernst zuerst. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Segnet und Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Vor einiger Zeit hat mir meine Priscilla Tar mit Brennnesselwasser eingeschmiert. Der Grund ist, sie werden weniger. Hinten gibt es immer mehr eine blutige Stelle. Und die Ursache ist die Halbwertszeit meiner Haare. Und das ist etwa 20 Jahre. Das heisst, in den letzten 20 Jahren habe ich auch die Hälfte meiner Haare verloren. Und wenn es so weitergeht, habe ich in weiteren 20 Jahren wieder die Hälfte von diesen verbliebenen Hälfte verloren. Und dann geht es so weiter. Also man hat ganz, dann die Halb, dann ein Viertel, dann ein Achtel, ein Sechzehntel, 32., 64., auch immer weniger. Bis der dann nur noch eins hat, der zum Coiffeur geht und den Scheitel verlangt. Dann ist der endgültig aus. Man sagt, in dieser Zeit, die 20 Jahre, das ist die Halbwertszeit. Und das kennen wir ja. Wir kennen so am Wäschbrettbauch, gell? Früher mal hatte ich einen Wäschbrettbauch und habe gemeint, der bleibe ewig. Aber jetzt gibt es dort auch eine Halbwertszeit und dann ist der verschwunden. Eben in dieser Halbwertszeit. Wir können es zwar ein bisschen verlängern, diese Halbwertszeit, indem man eben nicht immer nur Coca-Cola trinkt oder Hamburger isst. Und dann würde das schon ein bisschen länger gehen. Ich habe schon Bilder gesehen von 70-Jährigen mit Wäschbrettbauch. Aber was denn die gekrampft haben hier im Fitnesslokal, das war schon wahnsinnig. Wir kennen die Halbwertszeit überall. Sie wird vor allem in der Physik eingesetzt. Man sagt mit ihr zum Beispiel, wie lange es geht, bis ein radioaktives Element, chemisches Element, die Hälfte von seiner Strahlkraft verloren hat. Plutonium ist zum Beispiel so etwas, wo ja wahnsinnig giftig ist. Man sagt, wenn man nur ein Stäubchen Plutonium einschnauft, dann tut man unweigerlich an Krebs erkranken. Und es strahlt ganz gefährlich. Zwar nicht weit, aber ganz gefährlich. Und das Problem ist dort, die Halbwertszeit von diesem Plutonium ist 24'000 Jahre. Also es geht dort 24'000 Jahre, bis es immer noch die Hälfte strahlt, und zwar sehr giftig strahlt. Und das ist das Problem von der Entsorgung. Wie ja vor ein paar Jahren ist rausgekommen, hat die russische Regierung zugegeben, dass in den 50er Jahren in der Nähe von der geheimen Stadt Tscheljabinsk 53 ein Atommülllager explodiert ist. Dabei ist eine grössere Fläche radioaktiv verseucht worden als seinerzeit beim Tschernobyl-Unfall. Stellt euch vor, das Gebiet ist immer noch absolut gesperrt und niemand darf das betreten. Weil es dort einfach so weiterstrahlt über eine lange Zeit. Nicht immer geht es 24'000 Jahre. Es gibt andere Elemente. Kobalt hat 5,3 Jahre. Thorium 223 hat nur 0,6 Sekunden Halbwertszeit. Immerhin der Wäschbrettbauch und unsere Haare haben ein bisschen länger. Also, wir sind bestimmt von der Halbwertszeit. Das ist in der Physik so. Mit dem Haar haben wir das bereits abgehäkelt, mit dem Bauch eben so. Und jetzt geht es noch weiter. Ein Kaufmann braucht sich nicht besonders anzustrengen, um Pleite zu machen. Er muss nur eine Zeit lang seine Geschäfte vernachlässigen. Er muss nur seine Kunden im Stich lassen. Oder bei seinen Einkäufen nicht aufpassen. Und bald ist es schon passiert. Der Umsatz halbiert sich in einer Halbwertszeit und kurz darauf ist der Bankrott perfekt. Ein Landwirt braucht sich ebenso nicht anzustrengen, um die Halbwertszeit von seinem Bauernbetrieb zu erleben. Er muss nicht einmal Unkraut auf seinen Acker säen, das kommt ganz von selber. Der Bauer braucht nur ein bisschen untätig zu bleiben und schon bald geht es mit dem Hof wie von selber abwärts. Und nach kurzer Zeit bringt sein Betrieb nur noch die Hälfte Ertrag und wenn er weiterhin nichts dagegen unternimmt, erlebt er eines Tages die Versteigerung von seinem Hof und seinen Tieren. Niemand muss etwas Besonderes anstellen, um einen Niedergang von seiner Existenz einzuleiten. Es ist nicht nötig, dass man ein Verbrechen begibt oder die Achtung der Menschen verliert. Das Verderben kommt ganz von selber. Es reicht, wenn man nichts tut und sich nur von seinen Trieben treiben lässt. Vom Salomon haben wir die Sprüche, die sagen, «Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schlafest, so wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann.» In der Physik kann man die Halbwertszeit nicht beeinflussen. Die ist gegeben und fix. Aber die Halbwertszeit von unserem Leben und unserer Situation können wir durchaus beeinflussen. Wer sich gehen lässt und nichts für seine Zukunft unternimmt, wird vermutlich gar nicht so alt. Wer sich nicht bewegen will und nur schluckt, was ihn gerade gut tut, auch wenn es völlig ungesund ist, wird irgendeiner schon einer Wohlstandserkrankung eingehen. Wer das Leben nicht packen will, wo ihm in die Wiege gelegt worden ist, wird es eben wieder verlieren. Das alles geht ganz von selber. Die Halbwertszeit sorgt dafür, man muss sich nicht einmal dafür anstrengen. Und das ist jetzt eben beim Glauben genau das Gleiche, darum habe ich das ja thematisiert. Wenn man sich nicht entscheidet, Gott zu lieben, wenn man die Bibel liegen lässt, wenn man das Beten aufgibt, wenn man sich aus der Gemeinschaft mit denen, die glauben, entfernt, ist es nur eine Frage von der Halbwertszeit, bis man die persönliche Beziehung zum Gott vom Leben kann verlieren. Und wenn man nicht auf Jesus hört und nicht die Liebe beachtet und diese Liebe nicht leben will, dann genügt das vollständig, um Gottes Heil zu verpassen und statt in die Auferstehung im Finsteren innen zu landen. Es gibt ja ein altes Sprichwort, das heisst, tote Fische schwimmen mit dem Strom. Mit dem Strom schwimmen ist die bequemste Fortbewegungsart. Das ist das, was ich liebe. Man braucht nur in die Aare hineinzulegen und sich mitzutragen. Ihr kennt das. Es ist ein wunderbares Gefühl. Der andere Weg, aber umzuschwimmen, ist sehr anstrengend. Gegen Strom zu schwimmen. Darum machen das nur ganz wenige. Die meisten lassen sich abtragen. Es braucht keine Intelligenz dazu und auch kein Talent. Jeder kann es. Schwimmt man aber den anderen Weg gegen Strom, dann wird man von denen, die gegenüber schwimmen, gefragt, ob man nicht ganz getrost sei. Es braucht Kraft und zivil Courage, nicht wie die Masse zu denken, nicht wie die Mehrheit zu glauben, nicht wie die Allgemeinheit zu handeln. Für viele ist der Weg von der einfachen Anpassung ein Erfolgsrezept, um gut durchs Leben zu kommen. Ja, nicht auffallen, gegen oben sich bücken, gegen unten treten, immer mit dem Strom schwimmen, das Gleiche machen, was der andere tut, das Gleiche anlegen, was die Medien sagen, das Gleiche glauben, was die Mehrheit glaubt. Aber mit dem Strom schwimmen eben nur die toten Fische. Nur lebende Fische schwimmen gegen Strom. Der Strom ist meistens breit und gross und viele haben drinnen Platz. Es ist wie mit den Wegen, die wir im Leben betreten. Die einen sind gebig und die anderen sind schwieriger oder herausfordernder. Es ist sogar das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm gehen. Eng aber ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Das war dann so, Das ist auch heute nicht viel anders. Vielleicht ist das aber auch das Problem von unserer Wohlstandsgesellschaft. Viele mögen nicht kämpfen. Wir gehen den Weg vom geringsten Widerstand. Wer aber nur macht, was am einfachsten geht, wird nicht selten manipulierbar. Was die Welt heute aber braucht, sind Menschen, die sich nicht manipulieren und nicht kaufen lassen. Leute, die gegen Strom schwimmen. Menschen, die einem nicht sichtbaren Gott glauben. Leute, die sich für den Glauben und für das Recht einsetzen und das auch noch dann tun, wenn es für sie deswegen schwierig und anstrengend wird. Denn wir müssen nämlich gar nicht alles mitmachen, was alle anderen tun. Wir dürfen und können einen anderen Weg einschlagen, auch wenn der schmal und steil ist und wir dort nicht viele Menschen antreffen. Gott befähigt uns dazu. Er beendet unsere Lähmung und stellt uns auf eigene Beine. Und darum sagt er uns immer wieder, kehr um, pack das Leben, das ich dir anbiete. Es ist ewiges Leben. Gott ist der, der unsere Halbwertszeit unterbrechen kann. Immer wenn Jesus Menschen angetroffen hat, die nicht mehr weiter gewusst haben und nicht einmal mehr sich erheben konnten, ist er zu ihnen gegangen und hat ihnen gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Die Betreffenden hätte können bleiben, liegen und sagen, der weiss ja gar nicht, was ich habe. Der hat keine Ahnung, was ich alles durchgemacht habe. Der kann mich gar nicht nachfühlen, wie ich vor 20 Jahren von meinem Vater beleidigt worden bin. Der kann schon sagen, stand auf, ich habe das gar nicht. Ich brauche den Psychiater. Oder ich muss so weiterfahren wie bisher, um nicht die anderen zu provozieren, um nicht das Geschäft zu vermasseln. Aber Jesus hat sich nie beirren sondern hat immer wieder nachdrücklich nachgedoppelt und gesagt, nein, das musst du eben nicht. Du kannst dein Leben resetten. Stand auf, nimm dein Bett und geh um. Und der Paulus hat ähnlich ergänzt und gerufen, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Nachdem der erfolgreiche argentinische Geschäftsmann Carlos Anacondia Gott begegnet ist, ist er kurz darauf ins Spital gegangen. Noch als junger Mann ist in ein Zimmer gekommen, wo schwer Kranke gelegen sind. Dann ist er zur ersten Frau ans Bett hineingetreten und hat sie gefragt, ob er für sie soll beten. Gott tue manchmal Menschen heil machen. Sie hat geantwortet, nein, danke, ich brauche das nicht. Ich bin katholisch. So ist er von Bett zu Bett. Und jedes Mal haben sie ihm gesagt, das sei nett, aber nicht notwendig. Und sie bleiben liegen. Beim letzten Bett findet er eine junge Frau, die eben nicht mehr laufen konnte. Und die hat förmlich auf ihn gewartet. Und hat ihn gebeten, dass er für sie soll beten. Und das hat er dann auch getan. Und auf das Mal kann die ihre Beine anfangen bewegen. Und zuletzt setzt sie sogar auf und läuft im Zimmer strahlend um. Da geht die Türe auf und die Krankenschwester kommt rein. Und entsetzt ruft sie zur jungen Patientin, geht sofort wieder zurück ins Bett, ihr könnt ja gar nicht laufen. Liebe Gemeinde, wir können immer nur das tun, was wir glauben. Ohne Glauben an Gott geht unser Dasein gemäss dem Gesetz von der Halbwertszeit nach dem Haarausfall und nach dem Verlust vom Waschbrettbauch einem normalen Kompostende entgegen. Nur mit dem Glauben an Gott kommt eine neue Dimension in unser Leben hinein und es kehrt alles um. Aber für diesen Glauben muss man sich entscheiden und wir müssen etwas tun, müssen kämpfen und der Kampf ist in uns selber innen. Von nichts gibt es nichts. Aber wir sollen wissen, die Halbwertszeiten von unserem Leben und von unseren Situationen können wir damit beeinflussen und sogar umkehren. Darum hören wir eben den Paulus, der die Gemeinde in Rom schreibt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, die ihr habt. Oder anders gesagt, gebt nicht auf, steht auf, kämpft den guten Kampf vom Glauben. der Kampf, der in unseren Herzen sich entscheidet. Lebt gemäss dem Wort von Gott, auch wenn das euch Schwierigkeiten bereiten kann oder sogar Unverständnis. Schwierigkeiten wie der hat, der in der Aare gegen Strom schwimmt. Wenn ihr euch in Schwierigkeiten befindet, gebt diesen Schwierigkeiten keine Kraft, indem ihr sie gross beschreibt und damit bestätigt und euch von diesen Leuten mittragen, sondern zitiert Gottes Gegenwort, wie zum Beispiel bei Psalm 23, wo mit dem Wort anfängt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder wenn ihr da einmal trotzdem auf dem Sterbebett liegt, dann gebt der Angst keinen Raum, sondern zitiert wiederum und deklariert über euer Leben wie ein David. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und wenn euch trotzdem das Leben ganz wott verlassen, dann sagt weiter, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, Gutes werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer da. Das ist deine Zukunft. Der Gott vom Leben wird dich aus den Klauen vom Tod herausreißen und dir durch die Auferstehung in sein Reich hineinziehen. Übrigens, einmal ist ein Geschäftsmann zu mir gekommen, ein Unternehmer, der ganz feste psychische Probleme hatte. Er hat immer wieder den Psychiater gebraucht, um Hilfe zu haben. Und ist einfach nie daraus gekommen über Jahre. Und hat sich gedacht, ja, vielleicht kann mal ein Pfarrer vielleicht auch noch ein bisschen irgendwie gute Anstöße geben. Dann habe ich ihm halt auch ein Rezept verschrieben. Kein Psychopharmaka. So, die haben mir gesagt, lehr den Psalm 23 auswendig. Aber du musst ihn auswendig haben, in deinem Geist, in deinem Herz. Englisch by heart. Französisch par cœur, hast du es im Herz. Und immer wenn das kommt, die ganze Depression kommt, stehst du ein und sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann sagst du das Ganze durch. Ein Jahr später hat er sich wieder gemeldet und sagt, er sei jetzt raus aus der Depression. Das war das Mittel. All das haben uns übrigens Männer und Frauen vom Glauben überliefert. Sättige, die deswegen eben gerade in Schwierigkeiten gekommen sind. Der verfolgte Quäker zum Beispiel, ihr Lebensideal hätte so gelautet: grenzenlos glücklich, absolut furchtlos, immer in Schwierigkeiten. Das Wort Quäker war früher ein Spottname, wo man auf die religiöse Gemeinschaft von der Freude, wir könnten wieder sagen, die Freude an der Hoffnung, die sie haben, wie sie sich genannt haben, gemünzt hat. Die Quäker haben sich eingesetzt für die allgemeine Schulpflicht, für Menschenrecht, für Religionsfreiheit und für das Verbot von jeder Kriegsbeteiligung. Und sie sind heftigst angefindet worden oder als Frömmler dargestellt worden. Aber sie waren hypermodern. Sie sind damit gegen den damaligen Strom geschwommen. Und sie waren mit ihren Hilfswerken so gut gewesen, dass das aufgefallen ist. Und 1947 haben sie dafür sogar den Nobelpreis bekommen. Aber das war hart gewesen, bis zu diesem Punkt. Sie haben das eben umgesetzt, was der Paulus dringend empfohlen hat. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Die ersten Christen haben das dem Paulus durchaus abgenommen, aber die haben den Widerstand erlebt. Ein Stephanus ist wegen seinem Glauben, der eben gegen Strom ist gegangen, gesteinigt worden. Und bevor sie ihn gesteinigt haben, hat er gesagt, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Stellt euch das vor. Und er ergänzt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er hat das gemacht, was der Paulus später eben empfohlen hat. Segnet, die euch verfluchen. Segnet und flucht nicht. Das ist immer schwierig. Er findet zu lieben und dann noch zu segnen. Alle die, die so gehandelt haben, haben die Auferstehung gesehen. Und ihre Botschaft ist nicht verloren gegangen. Viele Verfolger sind inzwischen tot, aber Christus lebt. Und die, die mit ihm verbunden sind, die leben auch nach dem Sterben. Es liegt eine grosse Verheißung da drinnen, nämlich, dass wer aufsteht im Namen von Gott, um für ihn zu leben, nicht verloren sein, weder hier noch später nach dem Sterben. Er wird Gott sehen, denn der Tod wird ihn nicht können haben, weil der Tod durch Christus für ihn besiegt worden ist. Dann, liebe Gemeinde, wenn der Glaube an Christus zu anstrengend ist, wird sicher noch ein paar weitere gute Jahre im sanften, abwärtsgeleiteten mit der Mehrheit zusammen können geniessen. Man kann dazu sogar schöne Komplimente bekommen. Wie schön doch der Bauch im Rückenschwumm in der Sonne glänzt. Oder wie elegant deine Zehen aus dem Wasser raus schauen. Wer dann aber auf einmal das Donnern von der transzendentalen Niagara-Wasserfälle zu hören bekommt, wird spät dran sein. Denn dort, kurz vor dem Ende, hat der Strom eine sättige, starke Halbwertszeit gezogen, dass man nicht mehr gegen ihn wird können nachkommen und auch nicht mehr daraus rauskommt. Darum, lassen wir es nicht zu, dass uns die Halbwertszeit im Griff hat. Überprüfen wir unsere Situation. Denn niemand muss so bleiben, wie er ist. Bleiben wir dran, aktiv unseren Glauben auf Christus zu setzen. Nehmen wir sein Wort vom Leben in uns auf, indem wir es lesen, über uns und über unsere Stadt deklarieren und tun. Glauben wir Gott, dass Unmögliches möglich ist? Rufen wir ihn an, indem wir zu ihm beten. Setzen wir um, was er uns beauftragt hat. Entscheiden wir uns zur Fröhlichkeit und zum Nicht-Anklagen von anderen, sondern zum Segnen von denen, die uns bekämpfen. Bekennen wir unseren Glauben an auferstandene Christus in einer Gesellschaft, die gar keinen Glauben mehr hat. Das ist der Start vom Gegenstrom-Schwimmen. Stehen wir auf. Und ich sage es noch einmal. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, die ihr gehabt. Geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Der Gott vom Leben soll uns helfen dazu. Amen.